Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Am 7. Oktober wäre die Deutsche Demokratische Republik 70 Jahre alt geworden. Ja, wäre. Denn sie hat mit Ach und Krach gerade mal die 40 geschafft. Ordentlich angeschlagen war sie schon zu ihrem runden Geburtstag, auch wenn das ein paar Leute nicht so richtig wahrhaben wollten. Rund einen Monat später hatte sie dann endgültig dahingerafft. Ja, und damit hatte damals so richtig keiner gerechnet. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Willkommen im Hörsaal.
Dass der Ostblock seine Macht innerhalb kurzer Zeit weitgehend unblutig und lautlos preisgab, überraschte Akteure und Beobachter, Täter und Opfer, Politik und Wissenschaft gleichermaßen. Aber war es überhaupt so? Ganz so gewaltlos vollzog sich der Untergang des SED-Regimes durchaus nicht. Die Annahme greift zu kurz, dass die DDR-Diktatoren nicht mehr konnten, wie sie wollten, weil ihnen Michail Gorbatschow schlicht die Bestandsgarantie entzogen hätte. Auch der Glaube, dass die Mächtigen ahnungslos waren, der führt nicht weiter und gibt keinen Erklärungsansatz. Der Charakter des Umsturzes von 1989-90 verdankt sich auch, nicht allein, aber auch der zunehmenden Ächtung von Gewalt als politische Handlungsoption, die mit dem Aufstieg der Menschenrechte zur Leitnorm des politischen Diskurses in der westlichen Welt einhergegangen ist.
Ein Fackelzug mit zigtausenden Teilnehmern der FDJ, eine imposante Militärparade und eine selbstherrliche Feier der SED-Spitze mit Auslandsgästen im Palast der Republik. Ja, wenn man sich die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR so anschaut, könnte man meinen, mit diesem Staat, der seinen Bürgern irgendwann mal vollmundig Frieden, Freiheit und Wohlstand versprochen hatte, sei alles völlig in Ordnung gewesen. Ja, aber bekanntermaßen war nichts in Ordnung. Und das musste der DDR-Führung eigentlich auch klar gewesen sein. Seit Monaten gingen die Menschen schon gegen das Regime auf die Straße, wurden teils niedergeknüppelt. Und um die Welt gingen die Bilder verzweifelter DDR-Bürger, die in Prag, Warschau und anderen Städten über Botschaftszäune kletterten, um dieses Land endlich zu verlassen. Einen guten Monat später kam dann das klägliche Ende der DDR. Zum Glück ohne Schrecken. Wie und warum der Umbruch 1989 so weitgehend friedlich vonstatten ging, untersucht der Historiker Martin Sabro im heutigen Hörsaalvortrag. Und als erstes stellt er dabei schon mal fest, so friedlich, wie rückblickend ganz gerne erzählt wird, war das alles gar nicht. Martin Sabro ist Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung, kurz ZZF in Potsdam, und Professor für neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seinen Vortrag »Die Revolutionen 1989-90 zwischen Friedfertigkeit und Gewalt« hat er für den Hörsaal, für euch, am 24. September 2019 eigens im Studio eingesprochen. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis: Wenn ihr mehr über die Wende, den Einheitsprozess und die Folgen der Vereinigung bis heute wissen wollt, dann hört euch auch mal unsere letzte Sendung an, und zwar den Vortrag des Historikers Ilko Sascha Kowalczuk. Der schildert da nämlich wirklich eindrücklich, was in dieser Zeit alles los war, wie schnell und wie viel sich alles verändert hat und was das Millionen von Menschen abverlangt hat. Ja, wirklich sehr, sehr hörenswert, finde ich. Auch weil man dann ein bisschen besser versteht, warum der Osten so tickt, wie er tickt, warum da gerade so eine Proteststimmung herrscht und die Rechtspopulisten in besonderem Maße an Land gewinnen können. Jetzt aber zu Martin Sabros Vortrag zur unfriedlichen, friedlichen Revolution.
Die Revolutionen 1989-90 zwischen Friedfertigkeit und Gewalt. Dass der Ostblock zwischen dem Juni 1989 in Polen und dem Sommer 1991 in der Sowjetunion seine Macht innerhalb kurzer Zeit weitgehend unblutig und lautlos preisgab, überraschte Akteure und Beobachter, Täter und Opfer, Politik und Wissenschaft gleichermaßen. Das Wunder von 1989 zählt auch im Rückblick von jetzt 30 Jahren zu den am wenigsten erwarteten und vorstellbaren Geschehnissen der Zeitgeschichte. Rückblickend glauben wir gar nicht mehr, wie sehr der von fast niemandem vorhergesehene Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft in Europa den Vorstellungshorizont der Zeitgenossen sprengte. Dass das andere Deutschland von Russland niemals aufgegeben werden wird, das war spätestens seit den Ostverträgen und ungeachtet aller politischen Sonntagsreden die Grunderkenntnis einer ganzen Generation geworden, die mit dem welterfahrenen Verleger Gottfried Beermann Fischer es etwa schon 1967 für unverantwortlich hielt, den, ich zitiere, Wunschträumen, Wiedervereinigung und Aufhebung der Oder-Neiße-Linie nachzujagen. Eben dies aber trat im Herbst 1989 ein. Und es lässt uns auch 30 Jahre danach mit der nicht leicht zu beantwortenden Frage zurück, wie und warum der Umbruch von 1989-90 sich von Ost-Berlin bis Bukarest so weitgehend gewaltfrei vollzog, wie auch zu seinem 30. Jahrestag immer wieder hervorgehoben und etwa in das Bild der friedlich brennenden Kerze gekleidet wird. Aber war es überhaupt so? Die teleologische Suggestion des friedlichen Ausgangs sollte uns nicht dazu verleiten, daraus vorschnell auf den gewaltlosen Charakter des Geschehens und seiner einzelnen Etappen zu schließen, in denen der kommunistische Koloss zusammenbrach. Ganz so gewaltlos, wie dies der den neuen Verhältnissen angepasste und interessengeleitete Rückblick vieler Beteiligter vorspiegeln mochte und die etwas selbstwidersprüchliche Wortprägung »friedliche Revolution« glauben machen will, ganz so gewaltlos vollzog sich der Untergang des SED-Regimes durchaus nicht. Schließlich hatte sich die DDR noch am 9. Juni 1989 mit einer einstimmig angenommenen Volkskammererklärung hinter die Verantwortlichen für das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in China gestellt. Und ebenso wenig waren sich über den Sturz Erich Honeckers hinaus die unterschiedlichen Strömungen des sozialen und politischen Protestes sicher gewesen, dass ihr Engagement nicht im nächsten Moment blutig erstickt werden könnte. Wie verbissen und gewalttätig sich auch ein in Agonie versinkendes Parteiregiment an der Macht zu halten versuchen konnte, dies hatte die 10-jährige Auseinandersetzung zwischen der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei und der Solidarność in Polen zwischen 1980 und 1989 gelehrt und sollte im Winter 1989 noch der innerkommunistische Putsch in Rumänien zeigen. In der Tat verdeckt der unblutige Ausgang nur zu leicht, wie gewaltbereit der SED-Staat auf die Herausforderung durch die Bürgerbewegung und den in Massenflucht und Massendemonstrationen artikulierten sozialen Protest reagierte. Als Staatssicherheitsminister Erich Mielke, der nach dem Zeugnis von Hans Modrow in seinen Trinksprüchen entgegen dem üblichen Parteisprachgebrauch den Sozialismus immer über den Frieden stellte, als er Ende August 1989 seine Führungsgenossen des Ministeriums für Staatssicherheit befragte, ob es so sei, dass morgen der 17. Juni ausbricht, da gab ihm der Geraer Bezirkschef noch so selbst wie machtbewusst zur Antwort: Der ist morgen nicht, der wird nicht stattfinden, dafür sind wir ja auch da. Entsprechend verhielten sich die Repressionsorgane des Regimes. Die brutale Manifestation polizeilicher und militärischer Gewalt erlebten die 20.000 Bürger, die sich am 4. Oktober am Dresdner Hauptbahnhof versammelt hatten, um der Durchreise der von Prag kommenden Ausreisezüge beizuwohnen und die von den Sicherheitskräften zusammengetrieben und niedergeknüppelt wurden. Sie erlebten die 1.303 Dresdner, die nach dem 4. Oktober aufgrund ihrer Teilnahme an sogenannten ungesetzlichen Demonstrationen zugeführt und Opfer physischer und psychischer Drangsalierung wurden. Sie erlebten die Parteibürokraten, die die Schäden aufzunehmen hatten. Bei dem mit großer Brutalität geführten Einsatz der Sicherheitskräfte kamen auch einzelne der 179 Hundertschaften der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen zum Einsatz, die am 4. Oktober auf freiwilliger Basis als Einsatzkräfte zur Unterstützung der Sicherheitsorgane bei der Niederschlagung innerer Aufstände gebildet worden waren und die zwei Tage nach dem Mauerfall am 11. November wieder in die militärische Struktur zurückgeführt wurden. Gleiches wiederholte sich, ausgehend von den monatlichen Protestdemonstrationen gegen die gefälschten Kommunalwahlen im Frühjahr, am Abend des 7. und 8. Oktober 1989 in Ost-Berlin auf dem Alexanderplatz und vor dem Palast der Republik, in dem die Repräsentanten des SED-Regimes den 40. Jahrestag der Republik zu feiern sich anschickten. Wieder traf das brutale Vorgehen der Ordnungskräfte neben den in Richtung Prenzlauer Berg abgedrängten Demonstranten zahlreiche Unbeteiligte. Wieder wurden mehr als 1.000 DDR-Bürger zugeführt und solchen körperlichen und seelischen Misshandlungen ausgesetzt, dass ein nach der Absetzung Honeckers installierter Untersuchungsausschuss der Volkskammer maßgeblich zur weiteren Diskreditierung der Parteidiktatur beitrug. Den Umschlagpunkt der zur Entscheidung drängenden Auseinandersetzung zwischen Staat und Gesellschaft in der DDR aber bildete die 70.000 Menschen auf die Straße bringende Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989 in Leipzig. Nirgendwo hatte sich das Regime besser auf eine gewaltsame Erstickung des Bürgerprotestes vorbereitet als in Leipzig, wo in den Nebenstraßen militärische Einheiten auf ihren Einsatzbefehl warteten, wo in Krankenhäusern zusätzliche Kapazitäten an Betten und Blutkonserven bereitgestellt worden waren. Erst 3 Tage zuvor hatte die Leipziger Volkszeitung den Leserbrief eines Leipziger Kampfgruppenkommandeurs abgedruckt, der sich entschlossen gab, ich zitiere ihn, das von unserer Händearbeit Geschaffene wirksam zu schützen, um diese konterrevolutionären Aktionen endgültig und wirksam zu unterbinden. Zitat Ende. Damit sich niemand der gefährlichen Illusion hingäbe, dass die Parteiführung ihr stalinistisches Repressionsrepertoire verlernt haben könnte. Was unter endgültiger Unterbindung zu verstehen war, musste der düstere Schlusssatz dieses Leserbriefs auch dem Begriffsstutzigsten klargemacht haben. Wenn es sein muss, mit der Waffe in der Hand. Am 8. Oktober ordnete Mielke volle Dienstbereitschaft für alle MFS-Angehörigen an und es wurde eine Einsatzkonzeption in Kraft gesetzt, die zum Ziel hatte, Provokationen und andere Störversuche rechtzeitig zu erkennen und kompromisslos zu bekämpfen. Zur Durchsetzung eines Befehls von Erich Honecker, alle weiteren Demonstrationen im Ansatz zu unterbinden, wurden für den 9. Oktober 8.000 Einsatzkräfte zusammengezogen, die die Aufgabe hatten, Menschenansammlungen nicht zuzulassen oder einzukesseln und zu zerschlagen. Nur mit Beklemmung konnte der damalige Leipziger Bezirksfunktionär Roland Wötzel noch 10 Jahre später über seine Furcht sprechen, dass es zu einem Zusammenstoß zwischen den 70.000 Demonstranten am 9. Oktober zwischen Hauptbahnhof und Rundem Eck kommen würde, wo die Fallschirmspringer in der Tiefe gestaffelt hinter der Bereitschaftspolizei auf ihren Einsatzbefehl warteten. Tatsächlich ging auch Walter Friedrich, Leiter des Instituts für Jugendforschung, am 8. Oktober 1989 mit unsicherem Gefühl aus einer Besprechung mit Egon Krenz heraus, der die Gewalt nicht wollte, aber vielleicht nicht würde verhindern können. Und tatsächlich hielt Honecker selbst an seiner grundsätzlichen Konfrontationsbereitschaft auch noch über den 9. Oktober hinaus fest und ließ sich nur mühsam von Fritz Strelitz davon abhalten, eine Woche später zur Abschreckung der folgenden Montagsdemonstration am 16. Oktober ein Panzerregiment durch Leipzig fahren zu lassen. Also, ganz so friedlich, wie die teleologische Perspektive vorgaukelt, war der Ablauf des Herbstes 1989 in der DDR nicht. Und in diese Feststellung ist etwa die blutige Abrechnung mit Nicola Ceausescu in Rumänien im Dezember 1989 noch gar nicht einbezogen. Das aber verschärft nur die Frage, warum das Regime ausgerechnet auf diesem Scheitelpunkt des revolutionären Umbruchs in der DDR vor den gegen sie demonstrierenden Massen kapitulierte, deren Protest es militärisch doch ohne viel Federlesens hätte ersticken können. Ahnten die Machthaber womöglich nicht, worum es ging? Waren sie der Bedeutung der Stunde und ihres Handelns in ihr gar nicht gewahr? Das ist unwahrscheinlich. Wie Honecker in den kurz vor seinem Tod entstandenen Moabiter Notizen offenbarte, machte er sich im Herbst 1989 über den Charakter der Herausforderung, vor der sein Regime stand, durchaus keine Illusionen. Er ordnete das Geschehen in das leninistische Weltbild eines erprobten Altkommunisten ein, der wusste, dass es, ich zitiere, schlicht und einfach um die Wiedererrichtung der Macht des Kapitals ging. Man, so Honecker, man kann es drehen und wenden, wie man will. Es war ein Kampf um die Macht, um die Zurückeroberung der vor 40 Jahren verlorenen Macht der Bourgeoisie. Diese Sicht der Dinge teilten in der Krisensitzung der Parteiführung am 10. und 11. Oktober 1989 auch die reihum sich äußernden Politbürokollegen. In nichts stimmten sie so sehr überein wie in der Erkenntnis, dass jetzt alles auf dem Spiel stehe. Wenn es um Fragen der Macht geht, keine Schwankungen zulassen, beschwor auf der die Leipziger Ereignisse auswertenden Politbürositzung auch der schon die Absetzung Honeckers vorbereitende Egon Krenz seine Kollegen, wie Gerhard Schürer protokollierte. Und mit Krenz zeigten sich auch alle anderen Mitglieder des obersten und alles entscheidenden Machtzirkels unzweideutig davon überzeugt, dass die Lage ernst sei und dass es um die Macht gehe. Kurt Hager warf sogar die Frage auf, kann der Prozess der Flucht überhaupt noch gestoppt werden? Also der Glaube, dass die Mächtigen ahnungslos waren, der führt nicht weiter und gibt keinen Erklärungsansatz. Einen anderen Verständnisansatz aber erneuert eine Argumentationsfigur, die auch vor 1918 schon gern gebraucht wurde, um die Möglichkeit eines revolutionären Strukturwandels in modernen europäischen Gesellschaften ad absurdum zu führen. Andreas Wirsching bewertet die Friedfertigkeit des Herbstumbruchs von 1989 als, ich zitiere, ein Musterbeispiel für den Anti-Chaos-Reflex moderner arbeitsteiliger Industriegesellschaften. Alle Beteiligten hätten gewusst, dass, ich zitiere abermals Andreas Wirsching, dass Gewalt und Gegengewalt die Funktionsfähigkeit nicht nur des Systems, sondern auch der Basisversorgung gefährden würden. Der von Wirsching herausgestellte Erklärungsansatz bedient sich einer bekannten nachzeitigen Blickverschiebung, der zufolge vergangene Wirklichkeiten regelmäßig unterkomplex erscheinen, obwohl sie doch zu ihrer Zeit ebenso regelmäßig als Ausdruck höchstmöglicher Zivilisation galten. Zudem attestiert das Argument des Anti-Chaos-Reflexes den einander bekämpfenden Akteuren auf allen Seiten eine gleichermaßen bewusste und zielgerichtete Respektierung der Grenzen verantwortlichen Handelns. Diese Annahme aber widerspricht dem anerkannten Befund, dass die Herbstrevolution von 1989 weder weitsichtige Führer noch vorausschauende Planung kannte, sondern aus dem Zusammenfluss der vier zunächst voneinander unabhängigen Bewegungen von Ausreisern, Demonstranten, Oppositionellen und innerparteilichen Reformern ihre eruptive Kraft bezog. Die These einer zweckrationalen Einigung auf den gewaltfreien Austrag des Machtkampfes zwischen Regimeträgern und Regimegegnern kann umso weniger überzeugen, als die einzelnen Etappen des Umbruchs ihre Dynamik jeweils aus den gegenintentionalen Folgen der von den einzelnen Akteuren und Akteursgruppen verfolgten Absichten bezog. Die Ausreisebewegung schwoll an, weil, von der Persistenz der SED-Herrschaft überzeugt, die breite Mehrheit der Regimegegner ihre Hoffnung nicht auf eine Abschaffung der DDR setzte, sondern auf ihre Erneuerung im Zeichen eines verbesserlichen Sozialismus. Die um Krenz gescharte Reformgruppe wurde vom Glauben an die Erneuerbarkeit der SED-Herrschaft getrieben und das Politbüro opferte Honecker, um seine eigene Haut zu retten. Nichts spricht dafür, dass die bewusstlosen Protagonisten des Umbruchs in der Lage gewesen wären, in gleichsam geheimer Abrede ihren Kampf um Sein oder Nichtsein aus eigener Steuerungskraft erfolgreich auf den Gleisen der Gewaltlosigkeit zu halten. Ein drittes, so populäres wie unzureichendes Argument führt die Friedfertigkeit der Machthaber schlicht auf den Umstand zurück, dass ihnen der politische Rückhalt Moskaus abhanden gekommen sei. In der Tat stand es infolge der sowjetischen Perestroika und der Abwahl der Kommunisten in den polnischen Parlamentswahlen vom Juni 1989 sowie des Verrats der ungarischen Grenzöffnung am 11. September so schlecht um die einstige Geschlossenheit des sowjetischen Staatenblocks, dass im Politbüro ausweislich der Erörterungen vom 11. und 17. Oktober eine förmliche Wagenburg-Mentalität Platz gegriffen hatte. Dennoch greift die Annahme zu kurz, dass die DDR-Diktatoren nicht mehr konnten, wie sie wollten, weil ihnen Michail Gorbatschow schlicht die Bestandsgarantie entzogen hätte. Zum einen hätten die militärischen Machtmittel des SED-Staates, anders als 1953, fraglos hingereicht, auch noch so gewaltige Demonstrationszüge in noch so vielen Staaten der DDR zu zerstreuen und die Macht des zivilen Ungehorsams, die sich seit dem Sommer zaghaft Bahn brach, zu brechen. Zum anderen gilt dies auch und gerade für den schicksalhaften 9. Oktober 1989 in Leipzig, als die unerwartet hohe Zahl von 70.000 Demonstranten die Sicherheitskräfte mit Rückendeckung von Innenminister Friedrich Dickel dazu veranlasste, vom offensiven Angriff zur defensiven Eigensicherung überzugehen. Auch hier sollte uns die teleologische Verkrümmung unserer historischen Sichtachse nicht zu Fehlschlüssen über die realen Machtverhältnisse verleiten. Noch immer beschäftigte das MFS mehr Mitarbeiter, als die Leipziger Montagsdemonstration mobilisierte. Noch immer waren es mehr als dreimal so viele DDR-Bürger, die 1989 die Mitgliedschaft in der SED erwarben, als sich bis zum 7. Oktober durch Unterschriften und Briefe zu den verschiedenen Gruppen der Opposition bekannt hatten. Auch war die von Gorbatschow geführte Sowjetunion im Herbst 1989 noch keineswegs so willig, die sozialistische DDR preiszugeben, wie es nachher gerne dargestellt wurde. Selbst am 9. November, als mit dem Fall der Mauer die Frage eines militärischen Eingreifens zum letzten Mal akut wurde, galt für die NVA-Führung, ich zitiere, aber zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidungen gefällt werden mussten, war die Haltung der Sowjetunion nicht bekannt. So äußerte sich der stellvertretende Verteidigungsminister Generaloberst Joachim Goldbach im Nachhinein 1994. In der Tat hatte der Generalsekretär der KPdSU, dem nach Moskau gereisten neuen SED-Generalsekretär Egon Krenz, am 1. November 1989 versichert, ich zitiere, es habe für die Sowjetunion und die KPdSU niemals einen Zweifel daran gegeben, dass die Deutsche Demokratische Republik ihr engster Freund und Verbündeter sei. Zitat Ende. Umgekehrt unterstrich Krenz, dass, ich zitiere, zwischen der DDR und anderen sozialistischen Ländern ein wichtiger Unterschied bestehe. Die DDR sei in gewisser Weise das Kind der Sowjetunion, und die Vaterschaft über seine Kinder müsse man anerkennen. Zitat Ende. Wie das Protokoll festhält, stimmte Gorbatschow dieser kaum verklausulierten Bitte, die Beistandsgarantie der Sowjetunion für die sozialistische DDR in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, nicht nur vorbehaltlos zu, sondern verwies auf ein Gespräch seines engsten Beraters Alexander Jakowlew mit Zbigniew Brzezinski. Dort wurde unter anderem die Frage erörtert, ob man sich eine Situation vorstellen könne, in der die Wiedervereinigung Deutschlands Realität werde. Brzezinski betonte, für ihn wäre das der Zusammenbruch. Es mag offen bleiben, ob Gorbatschow mit dieser Bekräftigung seiner Unterstützungsgarantie, die ja immerhin schon die Möglichkeit einer Aufgabe der DDR aufscheinen ließ, seine neuen Bundesgenossen Krenz nur beruhigen wollte oder ob er zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch zur DDR stand. Immerhin versicherte der Befehlshaber der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte Boris Nertkov dem Ehepaar Krenz mit dem knappen Satz »Ein Anruf genügt« noch am 7. November 1989, dass die sowjetischen Truppen unverändert bereit seien, die Grenze der DDR nach Westen zu sichern. Ob das stimmt, ist zweitrangig. Zur Beurteilung des Handelns der SED-Führung ist einzig wichtig, dass sie sich über den Mauerfall hinaus in dem Glauben wähnte, sie könne sich auch weiterhin des Schutzes durch die Sowjetunion gewiss sein. All diese Erklärungsmuster helfen also nicht weiter. Ein anderes und naheliegendes Deutungsmuster bietet aber die innere Lähmung der SED-Führung, die im Versuch, einen Ausweg aus der Wirtschafts- und Legitimationskrise zu finden, während des krankheitsbedingten Ausfalls von Honecker im September 1989 weitgehend in Sprachlosigkeit und Handlungsunfähigkeit verharrte und sich damit der Chance beraubte, einen radikalen Kurswechsel hin zum offenen und ultimativen Einsatz militärischer Gewalt durchzuführen. Eine solche Entscheidung wäre der eigenen jahrzehntelangen Friedens- und Konsensrhetorik ebenso entgegengelaufen wie der gewachsenen internationalen Einbindung des ostdeutschen Teilstaates. Sie hätte die politisch nicht mehr glaubwürdig geführte DDR auch im eigenen, in Auflösung begriffenen Lager weiter isoliert und das angesichts einer sich sprachlos oder schockierend engstirnig gebenden Führung, deren personeller Wechsel an der Spitze sich auch für wenige Eingeweihte bereits deutlich abzeichnete. Unter diesen Umständen, von der Hinhaltetaktik des täglichen Lavierens abzugehen und die Rettung des Projekts Sozialismus allein und unwiderruflich der chinesischen Karte der Gewalt anzuvertrauen, das hätte eine politische Entschlusskraft erfordert, über die das in Honeckers Abwesenheit nicht einmal zu einer gründlichen Problemaussprache fähige Politbüro auch nicht im Ansatz verfügte. Ein zweites Argument liegt in der notwendigen Friedfertigkeit des Reformflügels. Honeckers von einem fröhlichen »Nun, Genossen, da sind wir wieder« begleitete Rückkehr in der letzten Septemberwoche 1989 ins Politbüro beseitigte zwar diese Lähmung, ersetzte sie aber sofort durch eine andere, die sich aus der Immobilisierung der Parteiführung in der Auseinandersetzung um Honeckers Sturz ergab. Das Heft des Handelns ging in den ersten beiden Oktoberwochen auf die mit unterschiedlicher Intensität und Radikalität auf die Trennung von der alten Garde drängenden Jungtürken um Krenz, Modrow und Schabowski über. Für diese Reformgruppe bildete allerdings, und hier liegt der entscheidende Punkt, der glaubwürdige und kompromisslose Gewaltverzicht die unerlässliche Bedingung der von ihnen geplanten Palastrevolution. Jede Eskalation der Auseinandersetzung hätte die Option eines friedlichen Kurs- und Personalwechsels obsolet gemacht und die Macht der Hardliner in der Herrschaftselite ebenso zu retten gedroht, wie 35 Jahre zuvor im Juni 1953 die greifbar nahe Entmachtung Walter Ulbrichts durch den Ausbruch des republikweiten Aufstandes verhindert wurde. So erklärt sich, dass Mandatsträger wie Hans Modrow oder Gerhard Schürer in ihren Memoiren die Möglichkeit einer staatlichen Machtsicherung durch militärische Gewalt gar nicht in Betracht zogen, sondern das Festhalten an der Gewaltlosigkeit auch im Untergang der DDR zur Richtschnur ihrer rückblickenden Wertung machten. So sprach Hans Modrow: Besonnenheit regierte die Stunde. Ein Blutvergießen stand also nicht am Beginn des Kurswechsels in der DDR. Das bleibt für mich das Bedeutsamste, das Menschlichste jenes Tages. So schrieb Hans Modrow in seinem Buch »Ich wollte ein neues Deutschland«. Ebenso argumentierte Egon Krenz in Bezug auf die kritische Lage am 9. Oktober. Der Jugendforscher Walter Friedrich habe den Leipziger SED-Funktionär Roland Wötzel informiert, ich zitiere jetzt Egon Krenz, dass er am frühen Vormittag des 9. Oktober bei mir im Zentralkomitee der SED in Berlin gewesen war und ich ihm definitiv gesagt habe, es wird keine politische Gewalt geben, politische Probleme müssen auch politisch gelöst werden. Diese Entscheidung, so sagte ich, also Krenz, sei am 8. Oktober auf einer Beratung mit Generälen aller Sicherheitsorgane durch mich abgesprochen worden. Dass es keine Gewalt geben würde, hatte ich auch der Leitung der evangelischen Kirchen in der DDR zugesichert. Wenn einige Pfarrer später behaupteten, in Leipzig habe nach Vorstellung der SED-Führung Blut fließen sollen, legen sie Falschzeugnis ab. Zu keinem Zeitpunkt existierten in Berlin Pläne, mit Gewalt gegen das eigene Volk vorzugehen. Das kann ich auf meinen Eid nehmen. So Egon Krenz. Hierbei, meine Damen und Herren, handelt es sich nicht nur um nachträgliche Beschönigung. Die zur Niederschlagung innerer Unruhen aus der NVA, der Nationalen Volksarmee, ausgegliederten Hundertschaften waren am 4. und 5. Oktober in Dresden noch bewaffnet zum Einsatz gekommen. Ab dem 6. Oktober aber und damit unmittelbar vor dem entscheidenden Kräftemessen in Leipzig wurde nach dem Zeugnis des Chefs der Grenztruppen Klaus-Dieter Baumgarten, ich zitiere, strikt befohlen, alle Hundertschaften ohne Bewaffnung einzusetzen. Zitat Ende. Keiner verkörperte diesen fast unbegreiflichen Widerspruch so prägnant wie ausgerechnet Erich Mielke. Er, der in seiner Leipziger Repressionsbilanz am 10. Oktober mit 3.800 Verhaftungen, 745 Verfahren, 700 Ordnungsstrafen und 1.800 Belehrungen noch einmal die Stärke des von ihm kontrollierten Repressionsapparates aufleuchten ließ, er, Mielke, nutzte eine Woche später am 17. Oktober die Abrechnung mit Honecker, um seinen erklärten Gewaltverzicht energisch zu Protokoll des Politbüros zu geben. Ich zitiere: Honecker soll nicht nach Erklärungen suchen, sondern Vorschlag Stoff akzeptieren. Wir haben vieles mitgemacht. Wir können doch nicht anfangen, mit Panzern zu schießen. Erich, Schluss. Ich akzeptiere das. Und das sagte der Mann, der für die kriegerische Gewalt des SED-Staates verantwortlich war, wie niemand sonst. Nach Honeckers Sturz besaß Egon Krenz für wenige Wochen die Souveränität, die Grenze zwischen Freund und Feind zu ziehen und über den Ausnahmezustand zu verfügen. Doch so sehr er sich mit seiner öffentlichen Lobpreisung für die klassenkämpferische Standhaftigkeit der chinesischen Kommunisten kompromittiert hatte, gemeint hatte er offenbar das genaue Gegenteil. Die in China erlebte Gewaltbereitschaft der Parteiführung verstand er nicht als Vorbild, sondern als kategorische Warnung. Niemals dürfe es zu einer solchen Entwicklung in der DDR kommen. Das, so Krenz, wäre für uns das politische und moralische Ende, äußerte er sich nach der Rückkehr aus Peking gegenüber Schabowski. Entsprechend räumte er auch nach seiner Wahl zum neuen Generalsekretär der SED oberste Priorität dem Ziel ein, jedes Blutvergießen zu vermeiden, wie er auch in seinen Memoiren hervorhob. Ich zitiere: Im Vorfeld der Grenzöffnung gab es rege Geheimdienstaktivitäten. Als ich am 1. November 1989 zu Gesprächen bei Gorbatschow war, informierte mich sein KGB-Chef, dass nach Moskauer Informationen eine unbekannte Zahl von Teilnehmern der für den 4. November geplanten Kundgebungen auf dem Berliner Alexanderplatz die Grenzsicherungsanlagen am Brandenburger Tor gewaltsam stürmen würden. Ein organisierter Sturm auf die Grenze hätte zu diesem Zeitpunkt so Krenz aber noch Krieg bedeuten können. Deshalb erließ ich Krenz als Vorsitzender des Nationalverteidigungsrates der DDR am Abend des 3. November 1989 den Befehl 11-89. Darin heißt es, dass der Einsatz polizeilicher Kräfte gegenüber Demonstranten nur bei Gewaltanwendung der Demonstranten gegen die Sicherheitskräfte befohlen werden darf. Grenzdurchbrüche sollten durch Anwendung körperlicher Gewalt verhindert werden. Der wichtigste Satz aber lautete: Die Anwendung der Schusswaffe im Zusammenhang mit möglichen Demonstrationen ist grundsätzlich verboten. Zitat Ende. Krenz zufolge galt dieser Befehl auch am 9. November, als die Grenzsoldaten von Schabowskis Patzer und Hajo Friedrichs Bestätigung, dass die Tore der Mauer weit offen stünden, völlig überrascht wurden. Doch auch in diesem Moment, als die Macht der SED-Diktatur unter dem Massenansturm auf die innerstädtischen Grenzübergänge buchstäblich davongetragen zu werden drohte, auch in diesem Moment hielt der neue Generalsekretär der SED an seinem Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit bis zum Machtverlust fest. Seiner Auslassung zufolge waren viele Bürger der DDR auf dem Weg zur Grenze, als die notwendigen Befehle und Anordnungen, so Krenz, erst zur Unterschrift vorbereitet wurden. Die Grenzer mussten also in der ersten Phase auf sich allein gestellt handeln. Was, so meine Sorge, sagt Krenz, wenn auch nur einer dieser Situation nicht gewachsen wäre? Was, wenn Überreaktion und Panik entstünden? Was, wenn gar ein Schuss fiele? Wir standen an diesem Abend einer militärischen Auseinandersetzung näher, als dies viele heute wahrhaben wollen. Das hat auch UdSSR-Präsident Gorbatschow so beurteilt. Er sprach von möglichen militärischen Aktionen mit weitreichenden Folgen. Zitat Ende. Die Akteure des kommunistischen Zusammenbruchs wechselten, meine Damen und Herren, nicht aber ihre gemeinsame Fokussierung auf uneingeschränkte Gewaltlosigkeit als oberste Richtschnur ihres Handelns und Denkens. Am 15. Januar 1990 war es nicht mehr Krenz, sondern Gregor Gysi, der den Sturm auf die MFS-Zentrale in der Berliner Normannenstraße vor allem von dem ihm innewohnenden Gewaltpotenzial her betrachtete. so Gregor Gysi, ich zitiere, absehbar war eine unmittelbare Konfrontation. Erstmals drohte aus der friedlichen eine blutige Wende zu werden, wie es etwa in Rumänien kurz zuvor geschehen war. Der nach Berlin-Lichtenberg gerufene Hans Modrow warf sich, gleich anderen, zwischen die Fronten und forderte zur Ruhe und Besonnenheit auf. Ihm gelang das schier Unglaubliche. Er entschärfte die tickende Bombe. Der Zorn lief gewissermaßen ins Leere, als sich die Tore der Zwingburg von innen öffneten. Zitat Ende. Es war diese innere Spaltung in der SED-Führung, die die über Jahrzehnte eingeübte Repressivität der sozialistischen Herrschaft an der Entfaltung hinderte, die ihren Gewaltmechanismus insgesamt zum Stottern brachte, wie es Walter Süß einmal beschrieben hat. Eine weitere Erklärung greift auf die Kirche als oppositionellem Aktions- und Schutzraum aus. Dass nämlich die kompromisslose Friedfertigkeit eine notwendige Bedingung für die Bildung und kurzzeitige Durchsetzung des innerparteilichen Reformflügels darstellte, das erklärt vieles, aber nicht alles. Vor allem blendet es das Eigenhandeln der Menschen aus, die durch ihr mutiges Engagement die finale Krise der SED-Diktatur so beschleunigten, dass alle halbherzigen Korrekturbemühungen der Machthaber zu spät kamen und die das Regime im Herbst 1989 am Ende aller parteiinternen Reformanläufe in die Knie zwangen. Durch seine Losung »Keine Gewalt« unterlief der Bürgerprotest erfolgreich immer wieder die Reaktionsschwellen einer kommunistischen Diktatur, die ihre machtpolitische Herausforderung immer noch in den Kategorien des Kalten Krieges und des Hochstalinismus verortete. Im Vergleich zu 1953 aber handelte es sich um eine innersystemische, nicht um eine fundamentale Opposition. Keine der sich im Laufe der 1980er Jahre formierenden Zirkel und oppositionellen Gruppen strebte die Beseitigung der DDR und ihre Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik oder kämpfte für die Abschaffung des Sozialismus und die Übernahme des westlichen Wirtschaftssystems oder arbeitete auch nur auf den Sturz des Regimes hin. Nein, keine. Die SED-Reformer bewegten sich in dem trügerischen Glauben an eine selbstheilende Verbesserungsfähigkeit des DDR-Sozialismus. Der Massenexodus, der den Sturz des Regimes faktisch einleitete, wurde von Menschen getragen, die gerade der Glaube an den unverrückbaren Fortbestand des SED-Regimes die Flucht ergreifen ließ. Ihr Ziel war es, dem Regime zu entkommen, nicht es zu besiegen. Und eben dadurch verblieb das zielgerichtete Handeln der aufbegehrenden Bürger unterhalb des Horizontes der Machtfrage, die das DDR-Regime zu stellen und gestellt zu bekommen gewohnt war. Ein nicht weniger starkes Moment für die auch in der Symbolsprache des Massenprotestes so dominante Friedlichkeit liegt im kirchlichen Schutzraum, in dem der Widerstand gegen die SED-Herrschaft sich entfaltete und dem er seine Prägekraft bis weit über den Untergang der Diktatur hinaus verdankte. Rüstzeiten, Friedensgebete, Kerzen und zu Pflugscharen umgeschmiedete Schwerter begleiteten den Aufstand der Massen in der DDR. Und sie leisteten zugleich einen Beitrag, um fast unbemerkt die politische Herrschaftskultur in eine politische Resistenzkultur zu überführen. Die Spiritualität des kirchlichen Raums und der christlichen Religiosität fungierte in der Erosionsphase des kommunistischen Projekts für viele Bürger als Brücke zwischen der politischen Religion des überkommenen Kommunismus und der modernen Zivilgesellschaft, wie Erhard Neubert überzeugend dargelegt hat. Ich zitiere ihn: Unerwartet für die Veranstalter nahmen auch viele atheistisch erzogene Menschen die für sie ungewohnte politische Spiritualität wahr. Der Rückgriff auf die Verbindung des Religiösen mit dem Politischen in den Friedensgebeten leistete einen Beitrag zur Säkularisierung der politischen Religion der Kommunisten. Hier standen die Rituale der Befreiung den kommunistischen Ritualen der Unterwerfung, des Schweigens und des ohnmächtigen Mitmachens gegenüber. Die politische Vernunft, die Rationalität der Motive und Erwartungen war in den kirchlichen Friedensgebeten angesiedelt. Deren zivilisierender Kraft war der kommunistische Zauber nicht mehr gewachsen. Zitat Ende. Der durch die evangelische Kirche angebotene Austausch des kommunistischen Parteicharismas durch das christliche Charisma der Bergpredigt erhöhte nicht nur die innere Stärke und das Selbstvertrauen der oppositionellen Kräfte, sondern half auch ihren Verzicht auf gewaltsame Protestformen zu sichern. Ein letztes und vielleicht stärkstes Argument bezieht sich auf die Prägekraft der säkularen Befriedung und Gewalteinhegung nach 1945. Die vielleicht wichtigste Begründung für den friedlichen Untergang des deutschen und europäischen Kommunismus an der Macht liegt womöglich in der säkularen Abkehr von der Gewalt, die das Zeitalter nach 1945 von der Gewaltfixierung vor 1945 unterscheidet. Dass die SED-Eliten, Hardliner wie Reformer, sich ebenso sehr wie ihre politischen Gegner auf der Straße so einträchtig davon überzeugt zeigten, dass Gewalt nicht die Losung der Stunde war, dies lässt sich nicht ohne Blick auf die Zivilisierung der westlichen Welt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erklären. Der Charakter des Umsturzes von 1989-90 verdankt sich auch, nicht allein, aber auch der zunehmenden Ächtung von Gewalt als politische Handlungsoption, die mit dem Aufstieg der Menschenrechte zur Leitnorm des politischen Diskurses in der westlichen Welt einhergegangen ist. Das kommunistische Projekt DDR ging nicht allein an seinen wirtschaftlichen Unzulänglichkeiten und am Verlust seines blockpolitischen Rückhaltes zugrunde, sondern auch an einer politisch-kulturellen Werteverschiebung, die den Schutz von Individualität und Pluralität an die Stelle von kollektiven Bezugsgrößen wie Klasse, Volk, Gemeinschaft und Nation gesetzt hatte. Das Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit, das in der Bundesrepublik die Revolutionsromantik der neuen Linken in das Basisengagement der neuen sozialen Bewegungen überführt hatte, es erreichte am Ende der 1980er Jahre auch die DDR in einem Maße, dass sie das Handeln der Herrschenden in entscheidender Weise lähmte. Was sich durch Hans Modrows Memoiren als förmliche Obsession der Gewaltlosigkeit zieht, formulierte Erich Mielke schlichter, aber ebenso zutreffend. Erich Mielke: Wo noch etwas mehr revolutionäre Zeiten waren, da war es nicht so schlimm. Aber jetzt, nachdem alles so neue Zeiten sind, muss man den neuen Zeiten Rechnung tragen. Ende des Zitats. Es blieb dem DDR-Innenminister und Chef der Volkspolizei Friedrich Dickel vorbehalten, die Lähmung der vollziehenden Gewalt in einer Dienstbesprechung nach Honeckers Sturz zu benennen und so die Hilflosigkeit der militärisch bestens gerüsteten Machthaber zum Ausdruck zu bringen. Umzugehen, schießen, liebe Genossen, und dass die Panzer dann vor der Bezirksleitung und vor dem ZK stehen, das wäre noch die einfachste Sache. Aber solch eine komplizierte Situation nach 40 Jahren DDR? Zitat Ende. So, meine Damen und Herren, war es. Die politisch-kulturellen Zeichen der Zeit obsiegten im Herbst 1989 über die Bedrohungskraft der physischen Gewalt. Ich danke Ihnen.
Martin Sabro war das für euch, Historiker, Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam und Professor für neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und nach dem Vortrag, da habe ich ihn nochmal gefragt, wie er ist übrigens im Westen aufgewachsen, selbst den Mauerfall damals erlebt hat. Und da hat er mir erzählt, dass er heute jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit, zum ZZF, über die Glienicker Brücke zwischen Potsdam und Berlin fährt. Und das kann er nicht tun, ohne dabei immer wieder auch so ein bisschen Gänsehaut zu bekommen. Weil er nämlich genau dort am Abend des 9. November beobachtet hat, wie die Tore hochgingen und gesehen hat, wie Menschen sich begegneten und sich die Autoschlangen durchschoben von Ost nach West. Eine der vielen Erinnerungen aus dieser Zeit. Im Hörsaal ist für heute Schluss. Am Mikro war Katrin Ohlender für euch. Macht's gut und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.